Es hat sich schon ein gewisser Zusammenhalt gezeigt. Der ist aber, muss man sagen, auch begrenzt. Also man muss abwarten, wie lange auch dieses Kollektive aufrecht zu erhalten ist und wie viele Menschen sich wirklich bewusst sind, was diese Folgen jetzt bedeuten für sie selbst auch.
Also wir haben eine wirtschaftliche schwierige Lage. Wir sind seit der Pandemie eigentlich aus dem Druck, dass es geht alles irgendwie immer schneller, nicht rausgekommen. Wir sind alle überlastet konstant und es gibt ganz viele Baustellen, an denen unsere Gesellschaften im Moment große Probleme haben.
Das wird sicher nicht so schlimm, wie du sagst. Den Satz höre ich häufig im letzten Jahr. Zum Beispiel bevor Donald Trump erneut gewählt worden ist. Und es hat sich bisher gezeigt, doch, es ist doch vieles passiert, was viele nicht für möglich gehalten hätten. Im österreichischen Bundesland Steiermark werden im Moment diverse soziale Einrichtungen gerade die Gelder gestrichen. Ziemlich radikal. Unter anderem auch beim Grazer Strassenmagazin beim Megafon. Deshalb reden wir mit dem Co-Redaktionsleiter von Megafon, mit Claudio Niggenkämper. Schön, dass du da bist. Hallo Claudio.
Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, da zu sein. Danke.
Und auch mit dabei in diesem Gespräch ist unsere Co-Redaktionsleiterin Sarah Winter-Seiler. Hallo Sarah.
Hallo.
Claudio, kurz für uns zum Überblick und fürs Verständnis für dieses Gespräch. In der Steiermark reagiert neu die rechtsextreme FPÖ, das ist die Freiheitliche Partei Österreichs, und das zusammen mit der konservativen ÖVP, das ist die Österreichische Volkspartei. Jetzt seid ihr vom Megafon davon betroffen, was da passiert, was da gespart wird. Was für Organisationen denn sonst noch? Wer ist sonst noch von Kürzungen betroffen?
Also grundsätzlich sind zahlreiche soziale Organisationen davon betroffen. Es sind roundabout 40 plus minus, ich möchte mich da jetzt nicht ganz festlegen, aber es ist immer die Rede von 40 verschiedenen Organisationen, denen teilweise Gelder gekürzt wurden, Projekte abgesagt wurden oder die Inflationsanpassung oder der Inflationsausgleich gestrichen wurde. Und wirksam wurde das Ganze zur Mitte des Jahres, Anfang Juli, und wurde mit sehr kurzer Vorlaufzeit nur mitgeteilt. Und darunter fallen sehr verschiedene Projekte. Also das sind Anlaufstellen zur Antidiskriminierungsberatung, queere Anlaufstellen oder Gewaltschutzprojekte sowie Integrationsprojekte und eben auch das Megafon. Genau.
Was bedeutet das denn konkret für euch in Zahlen? Kannst du das irgendwie so einigermaßen einordnen, wie viel von eurem Gesamtbudget bei Megafon jetzt öffentliche Gelder sind, die nun wegfallen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Megafon rund 60% seines Budgets selbst erwirtschaftet und die anderen 40% teilen sich auf aus Förderungen und der Unterstützung durch sozusagen das dahinterliegende Unternehmen, die Caritas. Und den genauen Prozentsatz an Förderungen habe ich gerade nicht parat, da müsste ich das mit meiner Leitung noch absprechen, die mir das geben könnte. Aber grundsätzlich bewegen wir uns da so im 20-prozentigen Bereich. Und gerade für das zweite Halbjahr 2025 hat das eben einen herben Schlag bedeutet, weil wir mit diesen Summen gerechnet haben. Das macht ungefähr 20.000 Euro aus. Und für alle Menschen, die im Sozialbereich tätig sind, ist das schon direkt offensichtlich eine hohe Summe, weil jeder Euro im Sozialbereich sehr, sehr wichtig ist. Und wenn etwas wegbricht in dieser Höhe, ist das immer nur sehr schwer zu kompensieren. Und natürlich auch ein erheblicher Schock tatsächlich. Also
wenn man
schwer damit umzugehen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn man jetzt so nach Amerika blickt, dann passieren ja da Dinge, die eigentlich alle angekündigt wurden. Und es gibt doch immer wieder Leute, die überrascht waren, wieso, dass das jetzt denn passiert. Stichwort Dinge, die gekürzt werden und so weiter und so fort. Hat die FPÖ jetzt in der Steiermark das im Wahlkampf betont, angekündigt, gesagt, das wollen wir alles weghaben? Oder war das so ein bisschen, war das doch überraschend?
Nein, so richtig überraschend war das jetzt für Menschen, die sich damit etwas konkreter auseinandersetzen, nicht. Die FPÖ fährt da schon einen sehr radikalen Plan, gerade hinblicklich auf die klassischen Feindbilder rechtspopulistischer Politik. Das sind größtenteils Migrantinnen, queere Personen oder auch eigentlich grundsätzlich die gesamte oppositionelle Politik. Und ich habe mir jetzt anlässlich unseres Gesprächs nochmal das Wahlprogramm zur Steiermark-Wahl angeschaut, bevor sie den so erfolgreich abgeschlossen hat, die FPÖ. Und da wurde eigentlich sehr viel dann doch eindeutig angesprochen. Beispielsweise ist dort die Rede von der Verdopplung der Förderung für heimische Brauchtums-, Musik- und Gesangsvereine auf Kosten, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Multikulti-Vereinen und Zuwanderervereinen. Genauso ist davon die Rede, dass das Schluss sein soll mit der Förderung kinderreicher Ausländerfamilien, genauso wie von sozialen Einrichtungen, die diese Familien sozusagen fördern. Und das liest sich dann natürlich schon sehr, sehr eindeutig. Das Problem ist natürlich, dass Parteiprogramme in der Regel nicht von der allgemeinen Bevölkerung immer gelesen werden und es hier und dort dann Auslegungssache ist, was man hören möchte und gesagt wird tatsächlich.
Und am Schluss kann man aber auch noch darüber wahrscheinlich sich Gedanken machen. Und wenn es denn alle gelesen hätten, wie viele Leute wären trotzdem bereit, das dann auch zu unterstützen?
Naja, das ist immer die Frage. Das vermag ich gar nicht zu beantworten. Aber die traurige Tatsache ist ja, dass es nun mal eine sehr hohe Prozentzahl der Bevölkerung gewählt hat und sich auch kein unwesentlicher Teil dessen bewusst gewesen sein muss, für was die Politik steht. Und genau deshalb diese Politik und diese Partei nun mal in die Position gewählt hat, in der sie nun mal ist. Genauso muss man auch sagen, dass sich der Koalitionspartner, die konservative ÖVP, sehr stark in den Koalitionsverhandlungen angebiedert hat und so natürlich auch diese Regierung zustande gekommen ist. Das kommt nicht von ungefähr, sondern jemand muss auch irgendwo den Steigbügel halten, tatsächlich.
Als ich jetzt so die Texte zum Thema gelesen habe, Interview mit dir, aber auch den Kommentar von Sarah, ist mir so aufgefallen, ich kann jetzt das ja nicht sagen, ich kenne die Steiermark jetzt politisch überhaupt nicht, ich kenne auch die Budgets nicht, ja, vom Bundesland etc. Aber ich erkenne so Strukturen in diesen Gesprächen, in diesen Diskussionen, die da geführt werden. Und meistens, es hat mich ein bisschen erinnert also an diese Bürgergelddebatte in Deutschland, wo doch zahlreiche Expertinnen und Experten immer, also das sind keine linken Leute, sondern einfach Volkswirtschafterinnen, die gesagt haben, wenn ihr den Leuten quasi, die gar nichts haben, noch das letzte Ding nehmt, also Bürgergeld beispielsweise, macht das aufs Gesamtbudget gar nichts aus. Also ihr macht gar nichts irgendwie besser. Deshalb habe ich mich gefragt, wenn man jetzt euch, dem Megafon oder irgendwelchen Anlaufstellen, die Leuten helfen, denen es nicht gut geht, ich habe da irgendwie so meine Probleme, das wirklich nachvollziehen zu können, ob dann wirklich so die heile, schöne Welt, die da die FPÖ beschreibt, vielleicht dann verbessert werden kann mit dem verhältnismäßig wenigen Geld, das man euch beispielsweise wegnimmt. Und doch kann man irgendwie punkten damit. Hat das wahrscheinlich damit zu tun, wie du es vorher angesprochen hast, dass es einfach, dass man nicht genau hinhört, nicht genau hinschaut? Oder wie würdest du das deuten?
Also ich möchte das nicht abtun, dass die WählerInnen nicht genau hinhören würden. Ich würde nur sagen, dass es einen gewissen Prozentsatz gibt, der das tut. Aber es gibt auch einen sehr, sehr großen Prozentsatz, der sich eben von dieser Politik und diesen Ideologien, die rechtsextreme Parteien wie die FPÖ verbreitet, eben genau angesprochen fühlt. Und dann sagt, da setze ich mein Kreuz, das ist genau das, was ich auch jeden Tag empfinde. Ich bin allerdings auch kein Politikwissenschaftler, genauso wenig Soziologe. Ich möchte schwer einordnen, ganz konkret, wie das dann zustande kommt. Aber vielleicht aus meiner Wahrnehmung und dem, womit ich mich dann doch sehr beschäftige, aufgrund der Arbeit auch, ist, dass es mir auffällt, dass diese Feindbilder natürlich sehr wiederkehrend sind. Also man schürt in dieser Politik immer wieder das Feindbild der MigrantInnen, genauso der queeren Personen, der Personen, die sich vermeintlich nicht in die hiesige Kultur integrieren könnten. Es ist alles so ein Konjunktiv, dann doch wieder etwas sehr Plakatives. Es wechselt immer wieder und es wird darauf sozusagen der Fokus gelegt, Feindbilder zu kreieren. Und je öfter man diese produziert und reproduziert, verankern die sich aus meiner Sicht natürlich sehr stark bei einer Wählerschaft, die womöglich vielleicht etwas ferner ist davon, sich einem Parteiprogramm sozusagen ganz genau anzunehmen, also es durchzulesen in dem Sinne. Das heißt, es wird gehört und es wird dann vielleicht in das eigene Gedankengut aufgenommen. Und das ist ein großes Problem tatsächlich. Und damit muss man lernen, in einer Gesellschaft mittlerweile umzugehen, was ich sehr schade finde.
Sarah, du hast immer fleißig genickt, während Claudio geredet hat. Jetzt kannst du mal zu Wort kommen. Du hast für die Surprise-Ausgabe einen Kommentar geschrieben, weshalb das uns in der Schweiz auch etwas angeht. Weshalb sind du und deine KollegInnen in der Redaktion alarmiert bei Surprise, bei solchen Dingen, die wir da jetzt bei Claudio und in der Steiermark beobachten?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses Programm der Rechtspopulisten sich gar nicht groß unterscheidet von Land zu Land. Also du hast vorhin schon die USA erwähnt. Da geht natürlich im Moment gerade, also die legen vor, die machen einen unheimlich schnellen Politikwechsel dort und gehen hart, ja, also da sieht man das ja an der Ausschaffung der Leute zum Beispiel, wie hart die da vorgehen. Und damit geben sie Rechtspopulisten in Europa ja ein Stück weit auch, also sie sind ein Vorbild und gleichzeitig legen sie so einen Teppich für Normalisierung oder sie normalisieren Dinge, die dann hier sozusagen gar nicht mehr so stark überraschen, weil man hat sie ja schon gesehen. Und gleichzeitig arbeiten die, ich glaube, die haben einen sehr langen Atem, also sie sind, glaube ich, sind miteinander vernetzt über verschiedene Bewegungen und verschiedenen Treffen, das ist ja auch alles x-mal aufgearbeitet worden, irgendwie, sind ja alles gar keine Überraschungen mehr, sondern wir wissen ja, dass das international agierende, ideologisch denkende Leute sind, die sich zusammenschließen, um Demokratien zu destabilisieren und letztlich um dem Nationalgedanken in den jeweiligen Ländern wieder Auftrieb zu verschaffen, also schlimmen Dingen wie dem reinen Volkskörper. Das sind also Worte, die einem sogar ein bisschen schwer über die Lippen gehen eigentlich. Genau, und das gibt es bei uns, gibt es diese Schicht auch. Es gibt auch eine stabile, also eine stabile zwischen 20% und 40% immer mal wieder, je nachdem, die sich einer eher nationalistischen, eher rechtskonservativen bis rechtsextremen Ideologie zugeneigt fühlen und die das auch in ihren Wahlen so ausdrücken. Und bei uns ganz konkret kommt das dann an über so Fragen wie ich hatte vorhin schon überlegt, es geht immer wieder um diese Migrantengeschichte. Klar, ist ja die Frage irgendwie, wer darf hier sein und wer darf hier auf der Straße stehen und können wir uns nicht mal mehr um die Schweizer kümmern. Das ist etwas, was immer wieder an uns herangetragen wird auch. Aber es geht auch gegen Armutsbetroffene ganz allgemein. Also Leute, die, da gibt es ja diese ganze Debatte der sozialen Hängematte der Angeblichen. Auch das ist
die Faulen.
Genau, auch das ist x-mal widerlegt irgendwie. Und wir wissen, dass, also wir hatten in einer unserer letzten Ausgaben auch in Bezug auf die Bettlerdebatte hatten wir historischen Text aus der Bodo, wo so ein bisschen nachgezeichnet wurde, wie die Nazis umgegangen sind mit den sogenannten Asozialen und wie da Schritt für Schritt sozusagen Menschen deklassiert wurden, entrechtet und dann letztlich am Schluss vernichtet. Und das kollektive Betrachten von Menschen als nichtsnutzig oder als faul, als arbeitsscheu, das hat Tradition. Das hat Tradition in der Schweiz, hat es in Österreich, hat es in Deutschland. Und das ist erschreckend zu sehen, wie schnell das wieder an die Oberfläche kommt. Mhm.
Kleine Randnotiz, das Bodo, das ist das Magazin für Straßenmagazin in Bochum und Dortmund, was du erwähnt hast. Jetzt komme ich und frage dich, was braucht es denn, dem etwas Konkretes entgegenzusetzen? Weil du sagst, der Atem ist lang, wahrscheinlich sind sie finanziell gut ausgestattet, wahrscheinlich sind sie im Moment haben sie Rückenwind, hat man so das Gefühl. Amerika, Ungarn, auch Deutschland und Österreich und die Schweiz spielen da eine Rolle. Aber was tun, um genau solche Institutionen zu schützen, damit die geschützt bleiben?
Ja, also wenn ich da jetzt ein richtig, richtig gutes Konzept
Ich erwarte hätte. Jetzt eine ganz klare und fundierte Antwort von dir und eine Lösung.
Ich versuche vor allem mal Hoffnung zu haben, also weil das fällt mir tatsächlich öfter mal schwer. Ich glaube, was es wirklich braucht, ist, dass die Leute aufhören, das zu leugnen. Und zwar die Leute in der sogenannten gesellschaftlichen Mitte, von der wir immer reden. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so groß ist und ob es die eigentlich gibt. Aber ich glaube, wir haben eine unheimlich, also wir haben eine wirtschaftliche schwierige Lage. Wir sind seit der Pandemie eigentlich aus dem Druck, dass es geht alles irgendwie immer schneller, nicht rausgekommen. Wir sind alle überlastet konstant und es gibt ganz viele Baustellen, an denen unsere Gesellschaften im Moment große Probleme haben. Ganz zu schweigen von so riesen, also überdimensional großen Sachen wie dem Klimawandel. Mhm. Und ich glaube, wir sind dermaßen kollektiv überfordert, dass wir anfangen, uns mit Baustellen, die es eigentlich gar nicht gibt, rumzuschlagen. Und ich wäre froh, wenn wir, also, weil Migration ist kein Problem per se. Wir brauchen Migration, um unsere Renten aufrechtzuerhalten, zum Beispiel. Auch da gibt es 1000 Studien dazu, die Faktenlage ist klar. Aber die Leute sind überfordert mit der Menge an Krisen, in denen wir leben. Und drehen sich weg und machen, was einfach scheint. Schwarz-Weiß-Denken. Die Fremden weg, also Leute wegdrängen, die nicht aussehen wie man selber, weil dann ist man schon mal ein Problem weniger. Also hat man auch schon mal ein Problem weniger. Das ist ja total vereinfachtes Denken. Und ich glaube, wir müssen aufhören damit und uns mit denen zusammenschließen, von denen wir glauben, dass wir einen Minimalkonsens Demokratie herstellen können. Und diese aufrechterhalten und wie das dann konkret heißt, also was das konkret für jede Person heißt, ob man dann in, keine Ahnung, im Nachbarschaftsverein sich engagiert oder ob man, ich weiß nicht, einen Geflüchteten aufnimmt oder ich weiß es nicht. Also kann sehr unterschiedlich sein dann, glaube ich.
Aber wir können ja das praktische Beispiel vielleicht mit Claudio ein bisschen erörtern, weil da gibt es ja Reaktionen jetzt, auch in der Zivilbevölkerung. Wie sehen denn die konkret aus, Claudio?
Also ich möchte vielleicht nochmal kurz zurück zu der Sarah, zu dem, was Sarah gesagt hat. Ich finde, genau das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und das ist auch das, was wir hier erleben, eben, dass man das Gefühl hat, die Politik und die Welt dreht sich gefühlt für viele WählerInnen zu schnell und rechtsextreme Parteien bieten nämlich genau da dann den Anhaltspunkt zu sagen, hey, wir machen es euch leichter, wir geben euch ein einfaches Feindbild beispielsweise, an dem ihr euch aufhängen könnt, wo wir eure Emotionen abholen, ohne dass ihr in den Kontakt treten müsst. Ganz einfach. Das jetzt beiseite, das wollte ich nur kurz sagen. Zum Thema Zivilbevölkerung und dem zivilen Widerstand, jetzt bezogen auf die kürzlichen Kürzungen durch die hiesige Politik. Es hat sich schon ein gewisser Zusammenhalt gezeigt. Der ist aber, muss man sagen, auch begrenzt. Also man muss abwarten, wie lange auch dieses Kollektive aufrecht zu erhalten ist und wie viele Menschen sich wirklich bewusst sind, was diese Folgen jetzt bedeuten für sie selbst auch. Das ist etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist in Gesprächen mit Menschen, die diese kürzlichen Entwicklungen gar nicht so richtig mitbekommen haben. Das lief dann beiläufig. Es war die Rede von 2,5 Millionen, die eingespart wurden durch die hiesige Landespolitik, dass das ja eigentlich ein Erfolg sei, etc. pp. Und konkret nicht weiter darauf eingegangen wurde, was wurde denn eigentlich gekürzt? Wer verliert jetzt gerade seine Stellen und wer verliert seine Anlaufpunkte? Also wir sprechen ja hier auch von beiderseitigem Verlust, also einerseits Arbeitsplätze von sehr, sehr engagierten SozialarbeiterInnen oder Menschen in der Pflege, in der Seelsorge, in verschiedensten Bereichen oder auch in der Antidiskriminierung. Und gleichzeitig eben verlieren wir Anlaufstellen für Menschen, die genau diese unbedingt brauchen in einer Gesellschaft, in der es sonst viel zu wenige davon gibt, in der also wenig Sensibilität für Diskriminierungserfahrungen herrscht bisher und weiterhin herrschen wird, wenn wir so radikal solche Angebote wegkürzen, die jahrelang aufgebaut wurden. Da muss man eben abwarten, wie lange das dauert, dass das vielleicht eine jede dann für sich selber wahrnimmt. Ich frage mich dabei immer ganz persönlich, denke mir, es sind sehr, sehr viele Menschen, ich mag jetzt nicht mit Prozenten um mich werfen, aber sehr, sehr viele Menschen in Österreich und der Steiermark armutsgefährdet aufgrund des geringen Einkommens. Und von der Armutsgefährdung kommt man ganz schnell in die Armutsbetroffenheit. Und Armutsbetroffenheit heißt auch Diskriminierungsgefahr. Man möchte Unterstützung in Anspruch nehmen. Und ich glaube, viele WählerInnen befinden sich auch tatsächlich in diesem Segment, sind sich dessen aber gar nicht bewusst, weil ihnen etwas ganz anderes vorgegaukelt wird. Gefahren wie MigrantInnen, die so viel Gelder vermeintlich verschlucken würden, jetzt als Beispiel. Und da muss man dann sehen, wie viel da sozusagen wirklich dann irgendwann ankommt, dass das vielleicht noch größer wird. Jetzt konkret gab es nach den Kürzungsinformationen, sage ich mal, an die sozialen Einrichtungen, einen Zusammenschluss der verschiedenen Vereine und Initiativen. Es wurde demonstriert mit mehreren tausend Menschen in der Grazer Innenstadt und ein Krisengipfel gefordert mit der zuständigen Landesabteilung und dem zuständigen Minister Amesbauer. Dieser ist bis heute aber nicht zustande gekommen, muss man auch sagen. Also es gibt keinerlei Interessen, zumindest keinerlei ersichtlichen Interessen dieser Bewegung oder diesem Aufbäumen, sage ich mal, entgegenzukommen. Das wird dann etwas einfach abgetan.
Gibt es Dinge, die dich...
Darf ich?
Ja, sag nur.
Ja, ich wollte gerade noch mal ganz kurz da anfügen. Ich finde das auch total interessant, dass diese Politik ja eigentlich die Probleme, die Leute, wenn sie sich selber betroffen fühlen oder in Gefahr fühlen sozusagen und dann nationalistische oder rechtspopulistische Reflexen folgen, die diese Lage eigentlich ja schlimmer machen. Und was wir halt gar nicht sehen oder was wir verlernt haben, ist ja so ein bisschen das sich zusammenschließen über so Identitätsbubbles hinweg. Also es gibt nicht mehr die Arbeiterklasse, von der man irgendwie vor 100 Jahren noch geredet hat oder so, sondern wir leben in total individualisierten, eigentlich fragmentierten Gesellschaften, in denen ganz viele Leute eigentlich ähnliche Problemlagen teilen, aber das voneinander nicht wissen, beziehungsweise einander sich nicht nah fühlen. Und dabei sind natürlich jetzt, also anstatt den Migranten ihre Unterstützung zu neiden, könnte man auch einfach daraus schließen, wir sind vielleicht in der gleichen Lage, ihr habt hier eine Anlaufstelle, wäre cool, wenn wir auch eine kriegen würden. Lass uns doch mal gucken, wer hat denn hier eigentlich das ganze Geld, wer hat denn eigentlich die Macht? Und das ist halt mega interessant, dass das sozusagen einfach durch die rechtspopulistische Politik der Druck im Kessel sozusagen höher wird im unteren Segment und dann aber gegeneinander geschlagen wird, anstatt nach oben zu schauen und sich zusammenzuschließen. Das haben wir noch nicht verstanden. Oder es ist auch sehr, sehr schwer. Also Claudia hat ja gerade gesagt, dass es glücklicherweise dann Zusammenschluss gibt. Ich will nicht sagen, dass das nie passiert, aber es passiert nicht in der Breite, in der man schlagkräftig wäre.
Eben, also in der Breite, davon kann man nicht sprechen. Wenn wir sagen, es sind mehrere tausend, lass es 2000, 3000 Menschen gewesen sein, die in Graz auf die Straßen gegangen sind, das ist gemessen an der Population in der Steiermark sehr, sehr wenig und dann doch wieder nicht so ein großer Zusammenschluss, wenn man noch exkludiert, dass da eigentlich alle Angestellten, alle Menschen, die direkt mit den sozialen Initiativen betroffen sind, auf der Straße waren. Die Menschen, die wirklich von außen gekommen sind, dazu gibt es gar keine Statistiken, aber da frage ich mich dann natürlich, wie viele waren denn dort wirklich? Wie viele kriegen das wirklich mit? Wie nah ist das an der eigenen Lebensrealität im Status quo? Perspektivisch bin ich mir sicher, bei fast allen Menschen wird es irgendwann spürbar sein. In der Familie, bei einem selbst, spätestens bei den Kindern der Kinder. Irgendwann gibt es immer Menschen, die brauchen soziale Unterstützung. Das ist einfach der Fall. Und wenn da etwas nicht da ist, dann wird es ein Vakuum geben und nur mehr Probleme entstehen. Da bin ich fest von überzeugt.
Kommt mir also das so, wenn ihr das so erläutert, kommt mir ein Kinofilm in den Sinn. Den habe ich vor etwa 10 Jahren gesehen aus England. Da haben sich, ich weiß gar nicht, wie viel das da Realität mitgespielt hat, aber der spielt in den 80ern. Und da hat sich die LGBTQ-Community quasi mit den Minenarbeiterinnen, also aus London mit den Minenarbeiterinnen aus Wales solidarisiert, also out of the bubble. Aber gesehen, es gibt auch andere Leute, die unter dieser Regierung, dieser Repression leiden und die haben sich dann solidarisiert miteinander. Vielleicht als kleiner Hoffnungsschimmer oder als Ratschlag für alle, die zuhören. Out of the box und vielleicht sehen, wer ist denn sonst noch betroffen, wenn nicht nur ich selbst oder vielleicht meine Großmutter oder meine Schwester oder mein Bruder oder was auch immer. Ich habe jetzt den Punkt Hoffnung aufgemacht. Gibt es da irgendwie was, was euch hoffen lässt, dass das nicht mehr so eine aggressive Diskussion wird, sondern dass das wieder irgendwie offener wird oder irgendwie wieder konstruktiver und wieder, ja. Ihr merkt, ich möchte ein Happy End. Ich erwarte keins, aber vielleicht habt ihr was.
Ich gehe mal ins ganz Kleine. Also was mir immer wieder Hoffnung macht, ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit kritischen LeserbriefschreiberInnen, die wir so haben, wo oft Dinge an uns rangetragen werden, wo ich im ersten Moment denke, oh ja, da sind jetzt auch, im weitesten Sinne irgendwie Kritik an dem Schaffen von Surprise. Vielleicht nicht unbedingt an den Verkaufenden, aber vielleicht an den politischen Ideen, die im Heft so stehen, oder an Angriffigkeit in der Antirassismus-Diskussion oder so. Und ich versuche tatsächlich, oder wir versuchen in der Redaktion, jeden Leserbrief zu beantworten, wenn uns das möglich ist. Und da ergeben sich oft tatsächliche Dialoge. Und diese Dialoge machen mir manchmal, also gibt natürlich auch welche, wo das sind Trolls, ne? Also Leute, die jetzt nicht, die darauf nicht reagieren oder gar nicht drauf eingehen, gibt natürlich ideologisch total verlorene Leute, klar. Aber es gibt auch wirklich Menschen, die sich Fragen stellen oder die mit den Fragen, mit denen Claudia und ich oder alle Straßenzeitungen ständig zu tun haben, einfach auch nicht in Berührung kommen und man das dann in die Tiefe auch gar nicht durchblickt. Wie funktioniert denn dieses ganze System? Was macht ihr da eigentlich genau? Wer darf davon profitieren? Warum dürfen die das? Wieso darf denn jetzt jemand aus einem anderen Land hier verkaufen und so weiter? Und wenn man das dann aber erklärt und wenn man erklärt, was für Gedanken man dahinter hat und wie man sozusagen eine Gesellschaft vorstellt, eine etwas gerechtere Gesellschaft, eine plurale Gesellschaft, die wir ja sind. Ist ja einfach nur, das ist ja gar nicht so, dass wir die herzaubern oder bauen, sondern die ist da. Und es ist eine Frage, wie man damit umgeht. Wir sind eine Methode, Menschen zu helfen, Fuß zu fassen in unserer Gesellschaft, die aber schon da sind. Also es ist ja gar keine Wahl sozusagen. Und dann kriegt man ein Verständnis. Und man kriegt zumindest einen Dialog hin mit Menschen, die in völlig und anderen Zusammenhängen sonst unterwegs sind. Und das wiederum spiegelt sich dann vielleicht wieder beim nächsten Treffen mit der nächsten Verkäuferin auf der Straße. Und dann ergibt sich schon eine Art von Verständnis zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten. Aber das ist ein very long run. Also das ist ein sehr individuelles Beispiel jetzt. Und das macht mir schon Hoffnung. Mhm. Aber es reicht auf keinen Fall. Das ist so, wie wenn man sagt, ich höre auf zu fliegen wegen des Klimas, wenn wir die Konzerne nicht zur Verantwortung ziehen oder große Dinge gegen machen, dann ist es egal, ob ich fliege oder nicht fliege. Deswegen sage ich, das Verhältnis ist vielleicht nicht das Richtige, aber es macht dennoch Hoffnung.
Claudio, bei dir?
Also Sarah, du hattest vor wenigen Minuten einmal gesagt, dass es dir manchmal schwerfällt, noch Hoffnung irgendwie aufrechtzuerhalten oder man manchmal in die Momente kommt, wo die Hoffnung vielleicht etwas in die Ferne rückt und man etwas dystopischer in die Zukunft blickt. Das passiert bei mir, muss ich zugeben, auch immer wieder. Allerdings hat mir beispielsweise diese Demonstration im Anschluss an die Sozialkürzung gezeigt, dass da ganz viel Energie auch drin stecken kann. Demonstrationen haben sowieso eine gewisse Energie und ein gewisses Kollektiv, was eigentlich unbeschreiblich ist, wenn so viele verschiedene Menschen auf der Straße stehen und für dieselbe Sache stehen. Was mir dabei besonders ins Auge gestochen ist, sag ich mal, war dieses intergenerationale Auftreten. Also im Vergleich zu ganz vielen antifaschistischen gegen Rechtsdemos, sag ich mal, gegen die FPÖ, gegen rechtsextreme Tanzveranstaltungen und Bälle in Österreich, wo immer wieder nur sehr junge Menschen mit vereinzelt älteren Menschen auftreten und da stark demonstrieren, war das bei diesen Demonstrationen etwas, wo alle Generationen zusammenstanden, eben auch, weil verschiedenste Generationen in den Arbeitsstätten nun mal angestellt sind und sich selber um ihre Jobs fürchten, aber auch, weil sie betroffen sind beispielsweise. Und das fand ich etwas unglaublich Hoffnungsvolles und Schönes, wenn man da ein bisschen mehr aneinander rückt. Ich meine, viele Medien sind auch sehr gut da drin, immer die Generationen gegeneinander auszuspielen, weil das immer gute Klicks gibt und sehr spannend ist und Leute sehr gerne lesen. Aber ich glaube, dass das der Kern eines Kollektivs ist, es über Altersgrenzen und andere Grenzen, die es nun mal gibt oder die wir uns selber konstruieren, hinaus zusammenzustehen. Und ich glaube, gerade solche Demonstrationen können das mitunter bewirken. Aber es muss auch auf einer politischen Ebene etwas passieren. Es muss dort Rückgrat gezeigt werden. Das kann nicht immer aus der Zivilbevölkerung kommen. zumindest nicht in einer repräsentativen Demokratie, wo man halt PolitikerInnen hat, die ja eigentlich für die Bevölkerung einstehen sollten, dann teilweise Dinge tun, die dem entgegengesetzt sind, sag ich mal. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, sag ich mal.
Dann setzen wir hier einen Punkt und ich sage Dankeschön fürs Dabeisein hier beim Surprise Talk und hoffentlich bis bald.
Bis bald, Dankeschön.
Bis bald, Dankeschön.
Und herzlichen Dank euch auch fürs Zuhören. Ich wechsle wieder auf Schweizerdeutsch. Das Interview mit dem Claudio, wo ursprünglich mal das deutsche Strassenmagazin Hinz und Kunz geführt hat, das findet ihr im neuen Heft ab dem 5. September und auch der Kommentar von der Sarah gibt es dort drin. Falls ihr mit uns reden wollt, uns Fragen stellen, vielleicht zum Magazin, aber auch zu dieser Podcast-Ausgabe oder zu anderen Podcast-Ausgaben, dann findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Mein Name ist Simon Bergins. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.